Wir wussten nicht, wie wir aus dem Haus kamen. Wir haben geschrien und geweint und dann liefen wir durch die Straßen. Das war wirklich schlimm.
Saliha Bucharub ist eine von 4 Millionen Menschen, die nach Einschätzung der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen inzwischen im Libanon auf der Flucht sind. Ihr Zuhause im Süden des Landes musste sie verlassen. Seit dem Start der israelischen Bodenoffensive ist hier Kriegsgebiet. Die israelische Armee kämpft gegen die Hisbollah. Die Zivilbevölkerung leidet. Laut libanesischer Regierung sind in dem Konflikt schon über 2000 Menschen gestorben. Und trotzdem stellt sich die Frage, ob das israelische Vorgehen gegen die Hisbollah auch eine Chance sein könnte für den Libanon, sich aus der Umklammerung der Miliz zu befreien.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katja Bigalke, hallo. Und vor Ort im Libanon war letzte Woche unser Korrespondent Moritz Behrendt. Ich erreiche dich jetzt in Kairo im Korrespondentenbüro. Einen Flug hast du noch bekommen, was auch nicht selbstverständlich ist gerade. Aber nachdem du zurückgekehrt bist, hast du mir gesagt, so angespannt wie jetzt hättest du das Land noch nie erlebt. Was hast du denn konkret erlebt vor Ort und was ist dir besonders im Gedächtnis geblieben?
Ich bin das letzte Mal im Libanon, in Beirut, in der Hauptstadt, an dem Tag angekommen, als die israelische Armee mit tonnenschweren Bomben das Hauptquartier der Hisbollah angegriffen hat und dabei auch Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah getötet hat. Diese Explosion, ich habe es als eine Explosion wahrgenommen, aber es waren ganz viele. Ich habe sie hinter dicken Scheiben mehrere Kilometer entfernt gehört. Und die Tage danach war Beirut, diese sonst eigentlich wirklich sehr offene und auch lebenslustige Stadt, wirklich fast schon eine Geisterstadt. Viele Läden waren geschlossen. Mit uns ausländischen Journalisten wollten viele nicht sprechen. Was ich aber auch gesehen habe und mich sehr beeindruckt und bedrückt hat, war, dass hunderte Menschen aus den südlichen Vororten Beiruts wirklich über Nacht ins Zentrum Beiruts gekommen sind und dort auf Plätzen, Straßen oder am Strand übernachtet haben, nur mit ganz wenigen Habseligkeiten dabei, vielleicht einer Plastiktüte mehr nicht, und da wirklich bei widrigen Bedingungen draußen übernachten mussten.
Es ist also eine ganz krasse Notlage, die Libanon da gerade erlebt. Diese Situation ist natürlich den aktuellen Angriffen geschuldet, aber das Land, das war ja auch schon im Vorfeld durchaus zerrissen, wirtschaftlich, politischen Pulverfass. Wie manifestiert sich denn das in der aktuellen Lage?
Ich würde sagen, zum einen manifestiert es sich, zum anderen aber auch gar nicht. Zum einen erlebt man nämlich in Beirut wirklich gerade eine große Welle der Hilfsbereitschaft. Suppenküchen wurden aufgebaut. Es gibt Menschen, die bieten Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder an. Und zwar ganz ausdrücklich über alle politischen und konfessionellen Grenzen hinweg. Das andere ist, dass es ja auch jetzt vereinzelte Bombenangriffe in Gegenden gab, die alles andere als Hochburgen der Hisbollah sind. Gerade gestern wieder im Norden des Libanon, in einem christlich-maronitischen Dorf mit mehr als 20 Toten. Gezielt wurde da offenbar auf ein Haus, das von Flüchtlingen aus dem Süden gemietet wurde. Die israelische Armee sagt, da war auch ein hochrangiger Hisbollah-Kommandeur dabei. Das löst bei ganz vielen anderen Libanesen natürlich Ängste aus. Wer weiß, wen ich mir da ins Haus hole. Vielleicht werden wir dann auch bombardiert. Und das legt natürlich diese Spannungen innerhalb der libanesischen Gesellschaft nochmal offen.
Auf der einen Seite also eine große Hilfsbereitschaft und Solidarität, auf der anderen Seite aber eben auch viele innerlibanesische Konflikte, die auch daher rühren, dass der libanesische Staat in einem desolaten Zustand ist. Das Land ist pleite, das Militär und die Regierung machtlos und die Hisbollah, über die wir gleich noch detaillierter sprechen werden, diktiert quasi den Gang der Dinge im Land. Dabei hat die Zivilgesellschaft lange versucht, das politische System, in dem diese Miliz ja groß geworden ist, zu bekämpfen und einen grundsätzlichen Wandel auch eingefordert, und zwar von innen und ohne die Warlords, die alle politischen Parteien dominieren. Gibt es diese Stimmen noch, haben wir uns gefragt, und werden sie noch gehört? Dazu hat sich unsere Reporterin Julia Neumann umgehört. Normalerweise ist sie im Libanon zu Hause, aber arbeitet derzeit wegen der angespannten Lage aus von Deutschland aus.
Der Märtyrerplatz in der Innenstadt Beiruts. So hörte es sich dort vor 5 Jahren an. Ghetto-Blaster auf Autodächern, AktivistInnen, die in Megafone brüllen. Jung und alt, Arme und Menschen aus der Mittelschicht zeigten sich auf der Straße vereint unter der libanesischen Flagge. Sie hatten die alte Elite satt, die seit dem Ende des Bürgerkriegs vor 30 Jahren an der Macht festhielt. Bei Massenprotesten entluden die Menschen ihre Wut über die korrupten Politiker und das System, das ihr Land in eine tiefe Wirtschaftskrise manövriert hat. Sie schrien Revolution. Heute sind wieder Menschenmassen am Märtyrerplatz. Die elektrisierende Stimmung ist aber schon lange gewichen. Geblieben sind Panik, Verzweiflung und Paralyse. Über den Köpfen in Beirut surren israelische Drohnen. Die Erde bebt von Luftangriffen. Am Märtyrerplatz lehnen Menschen an Betonwänden, schlafen auf dünnen Matratzen oder auf der Straße. In Rucksäcken haben sie ihre nötigsten Dinge dabei. Sie mussten aus ihren Häusern flüchten, harren aus und wissen nicht, ob ihre Wohnung noch steht oder wann sie zurück nach Hause können. Rund 1 Million Menschen sind im Land auf der Flucht. Moscheen, Kirchen und vor allem Schulen sind zu Notunterkünften umfunktioniert, erzählt Barah, Mitarbeiterin von Save the Children.
Diese Unterkünfte sind Schulen und die Familien leben in Klassenzimmern. Sie mussten stundenlang fahren, um sich vor den Bombenangriffen und dem Terror in ihren Heimatstädten und Dörfern in Sicherheit zu bringen. Die Menschen sind geistig, körperlich und seelisch erschöpft. Es herrscht ein Gefühl der Angst und Verzweiflung. Die Erwachsenen sind besorgt und frustriert, während die Kinder mit besorgten Augen daneben stehen und die Angst ihrer Eltern widerspiegeln und verstärken.
Organisationen oder private Initiativen helfen aus, um die Menschen mit Wasser, Essen und Decken zu versorgen. Denn der Libanon steckt noch immer tief in der Staatsverschuldung. Der Staat kann kaum Hilfe leisten. Und noch mehr, auch die Regierung ist machtlos.
Heute agieren wir schnell, weil die Regierung abwesend ist.
Wegen der Abwesenheit und Zersplitterung der Regierung bleibt es uns Menschen überlassen, unser Land zu bewahren.
Genau gegen diese Zersplitterung und Korruption hatte die Zivilgesellschaft vor 5 Jahren protestiert. Im Libanon leben 18 anerkannte Religionsgemeinschaften. Politische Parteien orientieren sich an den Konfessionen. Ihre politische Macht wird durch ein Proporzsystem verteilt. Der Präsident ist immer ein Christ, der Ministerpräsident Sunnit und der Parlamentssprecher Schiit. Nach dem Bürgerkrieg sind Warlords zu Anführern von allen Parteien geworden. Die Machthabenden haben die Vorurteile und Ängste gegen die jeweils anderen genutzt, um Klientelpolitik zu betreiben. Die Parteien langten in die Staatskasse und gaben einen Teil an ihre Klientel weiter. Sie verschafften Jobs, bezahlten Krankenhausrechnungen. Mit Corona und der stärker werdenden Inflation ging das neue Wir-Gefühl im Libanon verloren. Im August 2020 entluden sich dann Hunderttausende Tonnen falsch gelagertes Ammoniumnitrat im Beiruter Hafen. Der große Knall war symbolisch. Die über Jahre angestaute Korruption entlud sich in einer massiven Explosion. An jedem 4. des Monats protestieren die Angehörigen der Explosionsopfer für Aufklärung. Die Demonstration vor dem Hafen im August war der letzte zivilgesellschaftliche Protest vor der israelischen Invasion. Dieses Jahr haben die Familien sich direkt gegen den damals noch lebenden Hisbollah-Chef gewendet. So wie William Noon, dessen Bruder als Feuerwehrmann am Explosionsort war und starb.
Wir stehen hier 4 Jahre später, weil ein gewisser Herr Hassan Nasrallah sich weich zeigt, wenn es um den Süden geht, aber hart mit Beirut ist. Wir sind alle Kinder dieses Landes. Wir trauern um eure Märtyrer, aber ihr nicht um unsere.
Die Familien der Opfer kritisieren vor allem die Hisbollah und die verbündete Amal-Partei. Deren Minister, ehemalige Minister und Abgeordnete behindern die Ermittlungen durch zahlreiche Klagen. Vor dem Hafen tragen Protestierende deshalb Schilder in Form eines Richterhammers. Darauf steht: Handelt für Gerechtigkeit. Eine von ihnen ist die 66-jährige Nada Sehnawi.
You need independent judiciary. That's the most important.
Wir brauchen eine unabhängige Justiz. Das ist das Wichtigste. Hätten wir eine unabhängige Justiz, könnten sie den Untersuchungsrichter nicht durch 30, 40 Klagen stoppen.
Im Libanon herrscht eine Kultur der Straflosigkeit. Hinterleute von Attentaten werden nur selten vor Gericht gestellt. Der Archivar und schiitische Hisbollah-Kritiker Lokman Selim wurde im Februar 2021 erschossen. 10 Tage nachdem er die Hisbollah beschuldigt hatte, dem syrischen Regime Ammoniumnitrat für Sprengstoff zu liefern. Die Miliz der Hisbollah hat an der Seite des Assad-Regimes in Syrien gekämpft.
Natürlich ist die Hisbollah nicht allein für den Niedergang des Libanon verantwortlich. Wären die libanesische Regierung und Armee in den 60er und 70er Jahren in der Lage gewesen, den Südlibanon zu verteidigen, dann bräuchten wir keine private Miliz mit einer iranischen Agenda.
Das libanesische Militär ist auch deshalb schwach, weil die Politik aus Furcht vor einem militärischen Putsch es nicht angemessen ausgestattet hat.
Natürlich sind alle politischen Parteien für diese Ideologie verantwortlich, dass die Stärken des Libanon in seinen Schwächen liegen. Wir haben dafür teuer bezahlt. Die Hisbollah hat alle politisch korrupten Parteien verteidigt, auch ihre politischen Gegner. Am Ende des Tages sind sie alle gemeinsam korrupt, zerstören den Staat, die Institutionen im Austausch für Bestechungsgelder. Und das Ergebnis ist der finanzielle Zusammenbruch.
Mit den zivilen Protesten gewannen Parteien an Popularität, die das System von innen ändern wollen. Zehnaoui ist Künstlerin und Mitglied der Partei Beirut Madinati, einer der ersten unabhängigen Parteien im Land. 2022 trat sie als Kandidatin für die Parlamentswahlen an. Sie selbst wurde nicht gewählt, aber 13 Oppositionelle haben es geschafft.
Im Moment haben wir nur 13 Abgeordnete, die im Interesse der Menschen handeln. Nächstes Mal brauchen wir 26, 30 oder besser 35, um etwas zu bewirken. Wir in Beirut, genauso wie alle anderen oppositionellen Gruppen, hoffen, gemeinsam eine starke politische Front zu bilden, um den Wandel zu unterstützen.
Und wie sieht sie die Chancen dafür?
Vielleicht nicht in den nächsten Jahren, aber in der Zukunft, weil wir eine neue Generation haben, der mehr bewusst ist, was vor sich geht. Und wir müssen all unsere Kräfte in dieses Projekt Libanon stecken, denn das ist es wert. Diese Idee, dass verschiedene Gemeinschaften in einem konfessionslosen, nicht religiösen Staat leben, in dem alle gleich sind.
Doch dieser Traum scheint mit dem Krieg in weiter Ferne. Der 25-jährige Karim Safieddine ist Doktorand und forscht zu sozialen Bewegungen im Libanon.
Warum wenden sich die Menschen immer noch alten politischen Parteien zu, obwohl das System korrupt ist? Inmitten der Zerstörung ihres Alltags durch den Krieg sehen die Menschen keine Alternative. Die Infrastruktur, die von diesen politischen Parteien und der Hisbollah bereitgestellt wird, ist ein Schlüsselelement dafür.
Der Krieg verschärft die Missgunst und Angst voreinander. Schädliche Narrative gegen die muslimische Bevölkerung schüren Rassismus. Syrische Geflüchtete werden an staatlichen Hilfsunterkünften abgewiesen.
Inmitten des israelischen Krieges und der Aggression sind soziale Gerechtigkeit und der Aufbau eines Staates noch dringender. Wir sind das Produkt eines klientelistischen, korrupten Systems, das von der Hisbollah über ein Jahrzehnt lang geschützt wurde. Genau jetzt ist es an der Zeit, Politik zu machen. Das ist natürlich sehr schwierig, weil das System im täglichen Leben verankert ist und weil es auch mit dem Diskurs von Widerstand verbunden ist. Auch weil die Hisbollah im Jahr 2000 den Süden des Landes befreit hat. Sie hat also ein gewisses Druckmittel.
1982 besetzte Israel den Libanon, um gegen die palästinensische PLO vorzugehen. Als Antwort darauf wurde die Hisbollah gegründet. Sie ist heute Miliz, Partei und Organisation. Deshalb ist sie militärisch nicht zu besiegen.
Wir stellen uns der Hisbollah entgegen und es ist eine Herausforderung. Aber wenn Israel durch Invasion und Besatzung gegen die Hisbollah kämpft, richtet sich das zuallererst gegen den gesamten Libanon. Was muss im Inneren geschehen? Der Staat muss den Ausnahmezustand ausrufen. Wir brauchen den Staat am Verhandlungstisch. Und wir brauchen alle Formen des Volkswiderstandes gegen die israelische Invasion. Das erfordert eine Art Einheit aller Menschen, die sich dem entgegenstellen, einschließlich der Hisbollah, der libanesischen Streitkräfte und anderer internationaler Kräfte. Außerdem brauchen wir ein Waffenembargo gegen Israel.
Nach Nach einem Waffenembargo gegen Israel sieht es derzeit nicht aus. Die USA haben gerade erst wieder Unterstützung angekündigt. Die Frage ist aber, reicht Israel tatsächlich als Feindbild, um die zerrissene Gesellschaft im Libanon zu ein? Moritz Behrendt ist unser Korrespondent für die Region. Wie siehst du das denn? Wäre denn so eine Einheit gegen einen Feind Israel aus deiner Sicht überhaupt wünschenswert, wenn denn dann die Hisbollah mit dabei ist, die, wie wir ja eben auch gehört haben, in der Vergangenheit auch mitverantwortlich war für das Aufrechterhalten von Gewalt und Korruption und auch Misswirtschaft im Land?
Nun, wünschenswert wäre es sicherlich in Teilen, wenn die Rolle der Hisbollah dauerhaft oder zumindest mittelfristig zurückgedrängt werden könnte. Zunächst aber für die aktuelle Eskalation, da machen die meisten Libanesen wirklich ganz eindeutig Israel verantwortlich. Egal, wie kritisch sie sonst der Hisbollah gegenüberstehen, da gibt es jetzt keine Meinungsumfragen, aber das ist das ziemlich eindeutige Bild aus vielen Gesprächen, die ich geführt habe, aber auch aus Artikeln und in den sozialen Medien. Es gibt sicherlich viele, die unglücklich damit waren, dass die Hisbollah sich in den Gaza-Krieg eingemischt hat und jetzt vielleicht auch eine Möglichkeit sehen, dass die Hisbollah geschwächt wird und sie aus politischen oder unterschiedlichen Motiven darauf hoffen, dass die Partei Gottes, so nennt sie sich ja, eine kleinere Rolle im politischen System spielt. Aber wenn es jetzt um Korruption und Misswirtschaft geht, das war die Hisbollah, aber es waren nicht nur die Hisbollah, sondern auch ganz viele andere politische Eliten im Land. Also da müsste im Libanon noch deutlich mehr passieren, um eine Einheit zustande zu bekommen.
Jetzt gab es ja in der letzten Woche auch diese Ansprache von Netanyahu an den Libanon, an das libanesische Volk. Es sei jetzt die Chance, einen neuen Libanon zu errichten, wenn sich denn das Land von der Hisbollah lossagen würde. Solche Ansprachen aus Israel, die kommen ja vermutlich mehrheitlich nicht so gut an, gerade im Land, zumal Israel ja auch für zahlreiche Todesopfer verantwortlich ist. Aber gibt es denn Gruppen vor Ort, die diese Argumentation auch etwas abgewinnen können und die da gerade auch so eine Art Zeitfenster sehen, die Hisbollah loszuwerden?
Also ich würde sagen, der Argumentation Netanyahus gewinnen die meisten nichts ab, aber manche denken tatsächlich durchaus in ähnliche Richtungen. Ich würde da mal zwei Gruppen hervorheben. Die einen, das sind diejenigen, die auch viel in diesem Feature von Julia Neumann vorgekommen sind. Das sind Menschen, die sich ein grundsätzlich anderes politisches System im Libanon wünschen, die dafür 2019 auch massiv auf die Straßen gegangen sind. Demokratischer, weniger konfessionell geprägt, weniger korruptionsanfällig. In dieser Gruppe, so mein Eindruck, gibt es aktuell zwei Tendenzen. Die einen meinen, ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Die anderen sagen lieber nach dem Krieg. Und insgesamt muss man sagen, ist das nicht die Mehrheit der libanesischen Bevölkerung, die in diesen Gruppen vertreten ist. Die zweite Gruppe, das sind politische Parteien, die sich innerhalb des bestehenden politischen Systems mehr Einfluss wünschen und die Hisbollah zurückdrängen wollen. Am lautstärksten sind da die Lebanese Forces oder Force Libanais, auch Qatar-App genannt, eine christliche Rechtsaußenpartei. In Neudeutsch würden wir sie vielleicht als Postfaschisten bezeichnen. Die sind schon lange mit der Hisbollah verfeindet, leiden sehr darunter, dass ihre Milizen nach dem Bürgerkrieg nach 1990 die Waffen abgeben mussten, die Hisbollah aber nicht. Und ob es denen gelingt, jetzt innerhalb Libanons und auch außerhalb so viel Unterstützung zu bekommen, wenn es darum geht, einen neuen Präsidenten zu wählen, das wird sich noch zeigen.
Als wie mächtig schätzt du denn die Hisbollah aktuell ein? Sie wurde ja klar geschwächt in den letzten Wochen, das hat man gesehen, hat aber auch am Sonntag zum Beispiel mal wieder bewiesen, dass sie durchaus in der Lage ist, tödliche Angriffe auf Israel abzufeuern. Also militärisch scheint da doch noch einiges zu gehen, oder?
Da scheint noch einiges zu gehen. Gleichzeitig ist die Hisbollah massiv geschwächt. Ihre oberste Führungsriege ist komplett, wie es im Militärischen heißt, ausgeschaltet. Aber auch ohne die scheinen sie in der Lage zu sein, wie sie es nennen, Widerstand zu leisten, sowohl am Boden gegen die einmarschierenden Truppen aus Israel, als auch mit Raketenangriffen auf Israel selbst. Und die Hisbollah hat auch weiterhin die große Unterstützung des Iran. Das hat Naim Qassem, der stellvertretende Generalsekretär der Hisbollah, das ist der einzige, der momentan wirklich öffentlich auftritt, zuletzt immer wieder betont. Und wenn es darum geht, gerade die einmarschierenden israelischen Bodentruppen zu bekämpfen, da gibt es sehr viel Unterstützung auch von anderen libanesischen Gruppen. Auf sozialen Medien habe ich immer wieder gesehen, wie der Umriss des libanesischen Staates gezeigt wurde, zusammen mit einer Zahl, 10.452. Das ist die Quadratkilometerzahl dieses doch sehr kleinen Landes. Und die Botschaft dahinter ist, wir geben keinen Zentimeter unseres Landes auf und wir stehen hinter allen, die es verteidigen, auch hinter der Hisbollah.
Also angesichts dieses Einmarsches sind dann auch ehemalige Kritiker der Hisbollah zumindest in der Lage, die Hisbollah als Verteidigungsmacht dann anzuerkennen und auch zu unterstützen, ja?
Es sind vielleicht die klassischen Kritiker der Hisbollah, aber Parteien, die innerhalb des politischen Systems teilweise mit der Hisbollah verbündet sind, teilweise einfach nur gucken, wie kann ich selbst meine Macht ausweiten, die sehen in dem Angriff auf die Souveränität des Libanon, einen Angriff auf die Souveränität des ganzen Landes und das Land müsse verteidigt werden. Das ist eine ganz klare Haltung sehr, sehr vieler Libanesen.
In welcher Form tritt denn die Hisbollah auch als Wohltäter auf für das Land? Also in der Vergangenheit hat sie das getan, macht sie das auch jetzt? Viele Menschen sind ja in Not, der Staat ist schwach. Kommt ihr Unterstützung von dieser doch so mächtigen Organisation?
Ich kann das in Kriegszeiten nicht ganz klar beurteilen. Also zum Teil ist die Hisbollah auch in Notunterkünften für Flüchtlinge mit aktiv, um die zu kontrollieren. Grundsätzlich ist die Hisbollah neben Miliz, also neben bewaffneter Gruppe, auch eine politische Partei, als solche auch im Parlament vertreten und Teil der Regierung. Und sie ist soziale Organisation. Sie betreibt Schulen, Krankenhäuser und Gesundheitszentren, von denen einige jetzt auch schon bombardiert wurden. Und gerade für die Schiiten, das ist immer noch die ärmste Bevölkerungsgruppe im Libanon, ist die Hisbollah neben dem Staat vermutlich der wichtigste Arbeitgeber und sie hat auch immer Familien unterstützt von ihren Kämpfern, die getötet wurden. Und inwieweit sie dazu momentan finanziell in der Lage ist, das kann ich nicht eindeutig beurteilen.
Die Hisbollah wird ja international von Iran unterstützt, hast du eben schon gesagt. Jetzt stellt sich aktuell aber auch die Frage, welche Rolle Syrien noch spielen könnte. Syrien war ja immer schon Transitland, auch für Waffensendungen aus Iran nach Libanon. Die Hisbollah hat auch an Seiten Assads gekämpft im Bürgerkrieg in Syrien. Ist zu erwarten, dass der Diktator sich hier auch noch einmischen wird in den Konflikt?
Derzeit ist Syrien vor allem Zufluchtsland für Libanesen und auch sehr viele Syrer und Syrerinnen, die einst wegen des Krieges in ihrem eigenen Land in den Libanon geflohen sind und jetzt den umgekehrten Weg angetreten sind. Bashar al-Assad, der hat sich selbst bislang erstaunlich zurückgehalten. Auch seine Beileidsbekundung für Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah, die kam eher spät und auch sehr reserviert. Und immerhin war es ja die Hisbollah, die ihm mit dem Iran und Russland zusammengeholfen hatte im Krieg, im eigenen Land militärisch die Oberhand weitgehend zu behalten. Also Assad, so scheint es, der will sich da eher raushalten. Es gibt aber Regimegegner in Syrien, die haben zuletzt auf Postern gefordert, Assad solle der neue Generalsekretär der Hisbollah werden. Das wäre aus ihrer Sicht der schnellste Weg, ihn loszuwerden.
Sagt Moritz Behrendt, unser Korrespondent für die Region, letzte Woche noch im Libanon. Vielen, vielen Dank für diese Eindrücke von dir.
Bitte, bitte.
Und das war's hier im Weltzeit-Podcast für heute. In der nächsten Folge schauen wir dann nach Frankreich, wo sich das Leben von Juden seit dem 7. Oktober deutlich verändert hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Ich bin Katja Bigalke. Tschüss und macht's gut.